Glanz und Herrlichkeit verloren. Das sind seine Worte. Das muss man in der Arbeit verstehen. Was ist ein Gerechter und was ist der Abdruck, den er bei seinem Auszug hinterlässt? Man muss verstehen, dass der Schöpfer gerecht genannt wird. Denn es steht geschrieben, der Herr ist der Gerechte und ich und mein Volk sind die Sünder. Der Mensch spürt, wenn er dem Schöpfer nahe ist, dass er ihm nahe ist und ihm Gutes tut. Zu dieser Zeit hat er einen Genuss an Torah und am Gebet und an all seinen Handlungen. Denn er spürt, dass der Schöpfer ihm nahe ist. Was auch immer er tut es mit Freude und Begeisterung. Danach kommt denn ein Abstieg und empfindet keinen Genuss mehr beim Studium der Torah und der guten Taten. Jedoch bleibt der Geschmack zurück, den er während des Aufstiegs fühlte, als er einen Genuss an Torah und Mitzvot geboten hatte und sich in einem Zustand der Freude befand. Dieser verbleibende Eindruck, Geschmack lässt ihn sich danach sehen, in den vorherigen Zustand zurückzukehren. Das heißt, nach einiger Zeit erwacht er durch den Eindruck, der in ihm verblieb und sucht Rat, wie er zu dem Zustand zurückkehren kann, den er zuvor hatte und der Zustand des Aufstiegs genannt wird. Während er jetzt in seiner Niedrigkeit spürt, wie weit er von Spirituellen entfernt ist. Das wirft die Frage auf, warum bekam er diesen Abstieg? Wer profitiert davon? Vielleicht ist es auch eine Strafe für ihn, denn er muss sich nun wegen seiner Sünde korrigieren. Er weiß jedoch nicht, wegen welcher Sünde aus dem Zustand des Aufstiegs, in dem er sich befand, herabgestiegen ist. Er weiß auch nicht, was er korrigieren soll. Daraus folgt, dass er keinen Mangel in sich selbst sieht, der einen Abstieg verursacht haben könnte. Deshalb muss er gezwungenermaßen sagen, dass der Abstieg vom Schöpfer kommt. Das wirft die Frage auf, was hat er davon, wenn er, der Schöpfer, ihn von seiner Stufe herabsteigen lässt? Das kann so interpretiert werden, wie unsere Weisen sagten. Der Auszug des Gerechten aus seinem Ort hinterlässt einen Abdruck. Während des Aufstiegs wird es so betrachtet, als wäre der Schöpfer an dem Ort, das heißt im Körper, anwesend. Zu dieser Zeit ruft er im Menschen das Gefühl der Freude an Torah und Mitzvot hervor. Aber er konnte die Wichtigkeit, dass der Schöpfer sich in ihm befindet, wie geschrieben steht, ich bin der Herr, der in ihnen wohnt, inmitten ihrer Unreinheit. Also, das ist nicht schätzen, und er kannte daher nicht, wer sich in ihm befindet und konnte ihm deswegen auch nicht den gebührenden Respekt erweisen. Deshalb können sie ihm nie helfen, eine höhere Stufe zu erreichen, da er mit seiner Arbeit zufrieden war. Deshalb wurde er vom Himmel herabgesenkt, damit er es wieder zu schätzen wusste, denn von oben hat man ihn erhöht und angenähert. aber er konnte es nicht würdigen. Sollte man fragen, warum muss man seinen Zustand des Aufstiegs schätzen oder würdigen? Es ist so, wie ich von Baal HaSolam hörte, dass es im Licht keine Unterscheidung der Stufen gibt. Vielmehr liegt es an der Erlangung, vielmehr liegt es an der Erlangung der Kelim, der Gefäße. Daraus folgt, dass die ganze Sünde, für die er von einer Stufe abfiel, darin bestand, dass er seinen Zustand nicht würdigte und unzufrieden war. Das bedeutet, dass er für immer auf dieser Stufe verbleiben müsste. Deswegen erfolgte der Abstieg, den er zu seinem eigenen Besten bekam, um wieder die Stufen der Heiligkeit aufsteigen zu können. Deshalb heißt es, der Auszug eines Gerechten aus einem Ort hinterlässt einen Abdruck. Wenn der Gerechte in der Stadt ist, ist er ihre Pracht, ihr Glanz, ihre Herrlichkeit. Das bedeutet, dass die ganze Wichtigkeit in ihr war, aber er wusste ihren Wert nicht zu schätzen. Daher vergehen ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Herrlichkeit. Deshalb heißt es, der Auszug eines Gerechten aus einem Ort hinterlässt einen Abdruck. Er sollte wissen, dass er, als der Gerechte der Stadt war, nicht darauf achtete, seine Pracht, Glanz und Herrlichkeit zu würdigen. Stattdessen wandte er sich ab, was bedeutet, dass er die Wichtigkeit all der oben erwähnten bedeutsamen Stufe verlor. Dies wird einen Abdruck hinterlassen genannt, was bedeutet, dass sie sich in ihn einprägen musste, dass der Auszug des Gerechten aus dem Ort wegen seiner Abkehr erfolgte. Das bedeutet, dass in Wirklichkeit alle Stufen existierten, er sie aber nicht wahrnahm. Er hätte wissen müssen, dass es keine Veränderung im Licht gibt, sondern alles von den Kelim, den Gefäßen, abhängt. Deshalb kann man sagen, dass dieser Abstieg nicht wegen einer Sünde erfolgte, sondern um ihm zu helfen, auf den Stufen der Heiligkeit aufzusteigen. Man sollte auch den oben erwähnten Vers dahingehend verstehen, dass der Auszug eines Gerechten aus einem Ort hinterlässt einen Abdruck, sich auf den Menschen bezieht. Denn wenn der Gerecht in der Stadt ist, bedeutet dies, dass der Mensch die Vorsehung rechtfertigen kann. Er überwindet dann den Zustand, in dem er sich befindet, und sagt, es besteht kein Zweifel darin, dass der Schöpfer, der gut ist und Gutes tut, sich mir gegenüber wohlwollend verhält. Er will jedoch, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Damit rechtfertigt er die Vorsehung, und zu dieser Zeit sieht er die Bedeutung der Arbeit des Gebens und der Arbeit über dem Verstand. Dies wird, wenn der Gerechte in der Stadt ist, ist er ihre Pracht, ihr Glanz, ihre Herrlichkeit genannt. Denn dann sieht er alle Vorzüge. Wenn er sich von dort entfernt, bedeutet, dass er sich von der zu rechtfertigenden Vorsehung abwendete und alles innerhalb des Verstandes sehen will. In dieser Zeit hat er keinen Geschmack an der Arbeit des Gebens. Und dann vergehen ihre Pracht, ihr Glanz und ihre Herrlichkeit. Und er versinkt wieder in der Selbstliebe. Mit anderen Worten, zu dieser Zeit kennt er nichts anderes als eine Arbeit, die auf der Grundlage einer inneren Vernunft aufgebaut ist. Dies wird als Auszug des Gerechten aus dem Ort, hinterlässt einen Abdruck, betrachtet. Das bedeutet, dass er den Auszug des Gerechten aus dem Ort verursacht, wenn er denkt, jetzt, wo ich einen guten Geschmack in der Arbeit spüre, brauche ich nicht mehr über den Verstand zu arbeiten. Dies hinterlässt in ihm einen Abdruck, damit er weiß, wie er von nun an vermeiden kann, die Arbeit über den Verstand zu verlassen. Wie ich von Balasulam hörte, muss ein Mensch, der sagt, jetzt, wo eine Grundlage hat und sichtlich nicht länger zwischen Himmel und Erde befindet, von seiner Stufe fallen muss, weil ihm sonst die Unterscheidung über dem Verstand fehlt. Daraus ergibt sich, dass gerade das Verlassen der Stufe, die er erreicht hatte, einen Abdruck in ihm hinterlässt. Dadurch weiß er, dass er beim nächsten Mal aufpassen muss, um den Glauben über dem Verstand nicht zu verschmutzen. Erde hervorgehen. Es ist bekannt, dass Eretz, Land, Erde, Wille zu empfangen bedeutet, was die Grundlage ist, aus der die gesamte Schöpfung und alles Schlechte, das in der Welt existiert, hervorgeht, und alle Kriege, Morde und so weiter in ihm wurzeln, im Verlangen zu empfangen wurzeln. Dies wird eine Leiter ward auf die Erde gestellt. Denn wenn ein Mensch zum ersten Mal auf die Welt kommt, wird er auf Eretz gestellt, vom Wort Erze. Ich werde wollen. Das bedeutet, dass er empfangen will. Dies wird als Niedrigkeit betrachtet. Und es gibt nichts Niedrigeres als das. Aber seine Spitze reicht bis zum Himmel, das heißt, gerade dadurch, dass die Leiter auf die Erde gestellt wird, wird der Mensch wollen, denn das Wort Erze, Erde, und ich werde wollen, hat zwei Bedeutungen. Erze bedeutet, ich will, vom Wort Erze, ich will, zweitens, vom Wort Eretz, Land oder Erde, was als Niedrigkeit betrachtet wird. Man weiß, dass das Wesen der Schöpfung nur aus dem Verlangen zu empfangen besteht und dass am Anfang der Schöpfung nur dieses Verlangen entstand. Danach gab es Korrekturen, die Gleichwertigkeit der Form heißen, was bedeutet, dass der untere, was Erde genannt wird, Gleichwertigkeit mit dem Himmel, genannt der Gebende, erreicht. Man kann dies so interpretieren, dass der Mensch, obwohl er sich in der Körperlichkeit befindet, dennoch Korrekturen durchführen kann. Denn sein Kopf, genannt die Spitze der Leiter, reicht bis zum Himmel. Und das bedeutet Gleichheit der Form mit dem Himmel, was als Empfangen umzugeben heißt. So wie es am Anfang der Schöpfung zunächst ein Verlangen zu empfangen gab, das dann durch die Absicht zu geben korrigiert wurde, so gleicht auch die Leiter einem Menschen, der auf der Erde steht. Sein Anfang befindet sich auf der Erde und dann erreicht er den Himmel. Mit anderen Worten, Der Mensch sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn er sieht, dass er voller weltlicher Verlangen ist und keine Funken des Gebens hat. Und er nicht glauben kann, dass sein Körper jemals bereit sein wird, nur um des Gebens willen zu arbeiten. Stattdessen sollte er glauben, dass dies der Weg und die Reihenfolge der Arbeit ist, dass der Schöpfer es genauso will, dass eine Leiter auf die Erde gestellt wird, deren dein Engel Bote genannt wird. Diese Menschen, die auf dem Weg des Schöpfers wandeln, werden Engel Gottes genannt. Zuerst steigen sie auf, indem die Leiter auf die Erde gestellt wird, und erreichen die Spitze der Leiter, die als ihr Haupt, das bis zum Himmel reicht, betrachtet wird. Danach steigen sie ab, was bedeutet, dass alle Auf- und Abstiege darauf zurückzuführen sind, dass die Leiter zwei Enden hat. Erstens auf die Erde gestellt, das heißt der Ort der Niedrigkeit. Zweitens, aber ihre Spitze reicht bis zum Himmel. Das bedeutet, dass der Mensch in dem Maße, in dem er die Spitze, die bis zum Himmel reicht, zu schätzen weiß, auch die Niedrigkeit des auf die Erde gestellt sein spüren kann und bedauert, in der Körperlichkeit zu verbleiben. Aber wenn er keine richtige Vorstellung davon hat, dass ihre Spitze bis zum Himmel reicht, kann er den Zustand des Abstiegs nicht bedauern. Daraus folgt, dass er in dem Maße, in dem er aufsteigt und ihre Spitze bis zum Himmel reicht, das Maß der Niedrigkeit des Abstiegs schätzen kann. Deshalb heißt es zuerst aufsteigen und dann absteigen. Da man den Abstieg nur in dem Maße spürt, wie man dem Erreichen des Himmel Wichtigkeit beimisst. Das ist die Bedeutung von Aufsteigen und dann Absteigen. Denn die Leiter, die der Mensch hinaufsteigen muss, um seine Aufgabe zu erfüllen, denn er wurde vom Schöpfer in diese Welt gesandt, beginnt auf der Stufe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis in den Himmel. Also vom Anfang der Niedrigkeit, die der Wille zu empfangen ist, was seine Natur ist. Sein Haupt bedeutet, dass er am Ende der Leiter den Himmel erreichen soll, der nur dazu da ist, um zu geben. Dies wird Himmel genannt. Wie die Erde empfangen genannt wird, wird der Himmel geben genannt. Wir sollen das Auf- und Absteigen auch so interpretieren. Ein Mensch muss verstehen, wenn er das Gefühl eines Abstiegs hat, zum Beispiel wenn er im Handel tätig ist, oder in einer Fabrik arbeitet oder einfach nur auf der Straße spazieren geht und er plötzlich aus dem Schlaf erwacht und sich im Zustand des Abstiegs befindet, das Erkenntnis, dass er sich, dass er im Abstieg befindet, vom Aufstieg zuvor zu ihm gekommen ist. Das nennt man zuerst aufsteigen und dann absteigen. Denn wenn es keinen Aufstieg gäbe, würde er dies aufgrund des Erweckens von oben nicht spüren. Er wird aber von oben gerufen. Daraus folgt, dass die ganze Arbeit des Menschen eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis zum Himmel ist. Das heißt, die Leiter des Menschen hat zwei Unterscheidungen. Und mit diesen beiden Unterscheidungen steigt er auf der Leiter des Lebendigen auf. Eins. Aus seiner Sicht bedeutet die Leiter, die auf die Erde gestellt war, es ist das der Verlangen, der Wille zu empfangen, Niedrigkeit. Erde bedeutet empfangen. Nukwa, weiblich, die vom Himmel empfängt, wobei der Himmel männlich genannt wird, der Gebende. Sein Haupt reicht bis zum Himmel bedeutet, dass das Geben, das Himmel genannt wird, für ihn das Haupt ist, also wichtig ist. Dem Maße, wie er das Geben als das Haupt sieht, sieht er die Erde, die der Wille zu empfangen ist, als Erde bzw. Niedrigkeit an. 2. Er betrachtet Eretz, was Erze, ich werde wollen, bedeutet, als Haupt und den Himmel als Niedrigkeit. Und der Mensch, der die Berechnung vornimmt, der ist im Auftrag des Schöpfers in diese Welt gekommen ist, um Korrekturen vorzunehmen, wird Engel Gottes, die auf ihr auf- und absteigen, genannt. Das heißt, er sieht die Leiter des Lebendigen auf der Erde stehen. Das bedeutet, dass der Wille zu empfangen als Niedrigkeit angesehen wird. Die Spitze reicht bis zum Himmel, bedeutet, dass das Geben für ihn Himmel bedeutet. Er wartet auf das Geben, weil das Wichtigste seiner Arbeit darin besteht, dem Schöpfer Zufriedenheit zu geben. Und das wird von ihm als Haupt betrachtet. Wenn er einen Wunsch bekommt, mit dem er geben kann, ist das für ihn ein Hochgefühl und darauf wartet er. Umgekehrt, wenn sie unter die Herrschaft der Erde gestellt werden, fühlen sie Niedrigkeit und suchen nur danach, dem Schöpfer zu geben. Der Mechanismus, in den er hier spricht, ist jedes Mal, um voranzukommen, da muss man fallen über den Verstand, den Inhalt Verstand. Das ist klar, aber er sagt hier, wenn der Mensch etwas von oben bekommt und er hat den Verstand, das wertzuschätzen, und dann in dem Maße wächst das Licht. Niemand mehr braucht kein größeres Licht, sondern er durch die Wertschätzung dieses Leuchten leuchtet es für ihn jetzt mal auf einer höheren Stufe. Also was ist dieser Weg, nicht zu fallen, sondern ständig im Zustand des übernen Verstand zu verbleiben.
Wenn ich den Punkt annehme, in welchem ich jetzt befinde, ich habe nicht das Auserwählte, sondern der Schöpfer hat mich in diesen Zustand gebracht. So ist es, dass ich keinen Unterschied habe, ob ich in diesem Punkt bleibe oder aufsteige oder absteige. Wenn ich diesen Punkt vom Schöpfer erhalten habe, wertschätze ich das, dass ich das vom Schöpfer erhalten habe und bin damit verschmolzen und dann beginnt die nächste Etappe.
Also was ist dann die nächste Phase, nachdem er festgestellt hat, dass es vom Schöpfer kam?
die nächste Etappe, das ist, wenn vom Schöpfer wieder irgendeine Handlung kommt, dass wenn ich aufsteige, absteige, etwas passiert, dann nehme ich das wieder an, dass es vom Schöpfer kommt und dann bin ich von vornherein damit einverstanden.
Aber wie kann ich alles wertschätzen, dass vom Schöpfer kommt und nicht fallen? Das ist die ganze Frage.
Du kannst nicht fallen, weil all das mit dir passiert. Du verstehst, dass es vom Schöpfer kommt.
Kann der Mensch das kontrollieren, noch steuern?
Bemühe dich. Das heißt, du hast dann keine Aufstiege und keine Abstiege, nichts.
Ah ja, bitteschön. Ich möchte zurückkehren zur Frage über den, woher weiß ich, dass vom Schöpfer kommt. Also ich durchlaufe einen Zustand, der sich offenbart. Was ist diese Handlung, das dem Schöpfer zuzuschreiben? Ist das intellektuell oder emotional? Was ist diese Sache?
Dass du spüren willst, dass das, wozu du gekommen bist, ist der Beginn deines Aufstiegs und du verbindest alles mit dem Schöpfer.
Was bedeutet es, dass ich es dem Schöpfer zuschreibe? Was tue ich da? Was muss ich da tun, um es dem Schöpfer zuzuschreiben?
Du musst dich an diesem Punkt festhalten und nicht absteigen.
Was bedeutet es, sich daran festzuhalten?
Das bedeutet, dass dieser Punkt für dich wichtig ist, teuer ist und deshalb darin zu sein, ist für dich eine wichtige Sache. Und du bittest den Schöpfer, dass er dich darin hält, dass er die Kraft gibt, sich darin zu halten in diesem Punkt.
Also können wir sagen, dass das keine Rolle spielt, was der Mensch fühlt, sondern was er sagen soll, dass ich mich nicht an den Schöpfer hängen, denn ich verstehe, dass du das bist, dass du der Verursacher bist. Und was passiert dann? Ich nehme an, ich bin erfolgreich dran. Was dann?
Ja, dann bist du dazu angelangt. Das heißt, du hast dann diese Stufe erhalten und jetzt findet sich diese Stufe in dir.
Und was ist dann die nächste Handlung?
Das macht der Schöpfer. Du nimmst nur den Zustand an.
Ich verstehe also, es gibt einen bestimmten Zustand. Ich weise diesem Zustand Schöpfer zu. Ich bin in den Zustand, wie Sie sagten, und dann der Schöpfer bringt mich zum nächsten Zustand und der Schöpfer und dann.
Sachen. Gebrochen weiter.
Okay, Raf, steht geschrieben, ein Mensch sollte wissen, dass, wo er fühlt, wenn er fühlt, dass er sich im Zustand des Abstiegs befindet. Das heißt zum Beispiel, wenn der Mensch sich im Handel befindet oder in der Arbeit in der Fabrik oder einfach auf der Straße spazieren geht. Plötzlich erwacht er aus seinem Schlaf und befindet sich im Zustand eines Aufstiegs. Entschuldigung, Aufstieg, nicht Abstieg. Und dann heißt es, dass es ihm kam, weil er gerufen wurde von oben. Wie kann ich gerufen werden von oben? Wie kann ich öfter von oben gerufen werden?
Sag nochmal das Ende der Phrase.
Also wie mache ich so, dass ich von oben öfter gerufen werde? Und vielleicht liest du nochmal den Auszug. Hören Sie mich jetzt, Raf? Also steht geschrieben, plötzlich erwacht er von seinem Schlaf und findet den Zustand eines Aufstiegs und dann muss er wissen, dass das zu ihm von oben kam, dieser Zustand des Aufstiegs. Also wie mache ich es so, dass ich von oben öfter gerufen werde?
Dann gibt dir einen neuen Zustand.
Ja.
In welchem du überall dich befindest.
Ja.
Also willst du dich an diesem Zustand festhalten, darin bleiben?
Ja.
Deshalb sagst du, dass du dich zum Beispiel in Lichtnummer
Nummer 2 bist. Wie kann ich es machen, dass ich von oben öfter gerufen werde?
Du hast den ersten Zustand realisiert, den Zustand benutzt für dich selbst, für die Freunde, irgendwie, ich weiß nicht wie, und dann verstehst du, dass dir jetzt der zweite Zustand zusteht.
Wie entscheidet man, also wie, dass ich vom Schlaf erweckt werde?
Das weiß ich nicht, das hat keinen Bezug für mich, aber ich muss alles tun, was in der ersten Zustand. Der Schöpfer hält den Menschen, aber der Mensch wählt aus.
Er schreibt hier, dass all die Aufstiege und Abstiege Ergebnisse sind von Wichtigkeit, wenn der Mensch festhält daran oder die Wichtigkeit verliert. Warum verlieren wir die Wichtigkeit?
Weil der Schöpfer den Zustand ändert. Er gibt den Menschen die Fähigkeit, mit noch einer größeren Stufe verbunden zu sein. Und dann verschwindet die vorige Stufe, als ob, also verliert die Wichtigkeit.
Was erlangt der Mensch, wenn er, und was entdeckt er, wenn er Wichtigkeit hat?
Wichtigkeit. Wichtigkeit der Verbindung mit dem Schöpfer.
Und warum können wir uns nicht festhalten an diesem Zustand?
Weil der Mensch ständig in Anstrengung sein muss, wenn er sich im Glauben über den Verstand hält. Der muss ständig in so einer Art arbeiten, damit sich das in ihm erneuert.
Man
muss sich in einen Zustand halten, um nicht herauszufallen aus dem Glauben über den Verstand.
Ist das die Arbeit des Menschen, Arbeit der Menschen mit seiner Umgebung, dass sie die Wichtigkeit
Okay, ich werde es tun. Geh feins.
Ja, lieber Raf, danke schön. Also steht geschrieben, auf der einen Seite heißt es, dass die Leiter, die steht auf dem Boden, auf der Erde, ist klar, das ist unser Verlangen. Wie? Wie können wir den höheren Teil, den Haupt der Leiter, wie können wir ihn aufbauen, der in den Himmel ist?
In erster Linie, man gibt den Menschen solche Fragen, solche Schwierigkeiten, mit welchen man fertig damit wird, dann steigt er auf. Das ist das eine. Das zweite ist, das, was er vor sich sieht, welche Probleme muss er mit den Freunden lösen für den nächsten Aufstieg. Weiter.
Holland
1.
Guten Morgen, lieber Raf. Was verursacht den Austritt des Zustands des Gerechten? Also im Zustand des Gerechten.
Zustand des Austritts bedeutet, dass der Gerechte von seinem Zustand herabgefallen ist. Also, es braucht eine Verbindung.
Ist das eine Wahl auszutreten?
Zum Beispiel, er hat den Kontakt mit seiner Gruppe, mit seinen Freunden verlassen, hat sich angefangen, mit etwas zu beschäftigen, was sein Verlangen, sein Gedanken einnimmt, in den äußeren Formen, in Bezug auf den spirituellen Weg. Das passiert, so ist es. Und der Schöpfer gibt ihm manchmal solche Übungen. Und dann, auch wenn er das nicht gemeint hat, tritt er aus, um ihm noch mehr beizubringen, sich an dem Zustand festzuhalten, in welchem er sich befindet.
Kann man sagen, dass eine Bitte vom Gerechten, dass er ausreden möchte, dass er zu diesem Eindruck kommt?
Das ist nicht gegen sein Verlangen, aber manchmal passiert das wegen verschiedener äußeren Bedingungen, Ursachen. Und das bedeutet, dass er den Platz verlässt, wenn er sich trotzdem daran fesselt.
Hallo, Raf. Hallo. Es heißt, steht geschrieben, wenn ein Mensch aufsteigt auf die höhere Stufe, fühlt er das mit der Empfindung selbst, so bricht das Gefühl des Glaubens über den Verstand und folgend dem folgend, dann wird der Mensch herabgebracht davon, von diesem Aufstieg. Also, da füllt die Hörstufen, das bricht doch das Prinzip des Glaubens über den Verstand.
Ja. So steigen wir auf. Wir erhalten Daten von einer höheren Stufe und bemühen uns, auf diese Stufe aufzusteigen und uns im Glauben über den Verstand zu halten und zusammen mit dem in das Wissen zu erlangen, auch.
Also im letzten Abschnitt steht geschrieben, einer, der eine Berechnung anstellt, von Seiten des Schöpfers. Was bedeutet, diese Berechnung anzustellen?
Du fühlst es so angenommen. Ein wahres Gefühl, ein richtiges Gefühl. Ich muss es natürlich prüfen, aber es gibt so ein Gefühl weiter.
Das unter Bedingung. Was ist diese Bedingung seines Schöpfers? Also Korrekturen auszuführen.
Verschiedene Zustände werden bei ihm geklärt. Es wird geklärt, dass er diese Zustände korrigieren muss, sie organisieren muss, sich zu ihnen sich beziehen muss, den Schöpfer fragen muss, nach Kräften, mit Hilfe, welche er allen geben kann.
Dankeschön. Dani, bitte.
Er
beschreibt hier zwei Zustände, also Himmel und Erde und Himmel. Meine Frage ist über die Korrektur. Was ist die Korrektur? Der Aufstieg des Menschen von unten nach aufwärts oder auch, dass er was im Materiellen korrigiert?
Nein, das ist nur der Aufstieg. Wenn er einen Aufstieg hat, Fragen während des Aufstiegs, die muss er lösen.
Als Teil des Aufstiegs sieht er Körperlichkeit als eine Kraft, die man erlangen muss, aufsteigen muss dazu?
Ja, natürlich. Alle Enthüllungen, die du hast, die brauchst du. Du musst dich an sie erinnern, du musst sie erwecken, aus deinem Gedächtnis heraus, um aufzusteigen und sich an eine jetzt, ihr müsst jetzt nicht danach suchen.
Ich frage, weil der Engel des Schöpfers ist der Mensch, der auf dem Aufstieg ist und dann fällt er ab.
Ja, er führt seine Rolle durch.
Wann kann er über sich sagen, dass er ein Mensch ist und kein Engel?
Wenn er fühlt ganz genau und auf jeden Fall, dass er eine spirituelle Rolle hat und dass er sich wendet an den Schöpfer und erklärt seine Rolle in dem und der Schöpfer bereitet ihn vor für seine Rolle im Spirituellen.
Also ist es ein Mensch oder ein Engel?
Das ist ein Engel dann.
Ja, und wann nennt er sich dann ein Mensch und kein Engel?
Wenn er für sich klärt, diese Rolle in Bezug zu seinen fremden Verlangen, mit denen er sich verbinden muss und mit denen er sich voranbewegen muss.
Das heißt, der benutzt bereits die Verlangen. Das nennt sich, dass er ein Mensch ist?
Nein, er führt mit denen eine gemeinsame Arbeit durch. Selber, wer fragt, was fragt, warum fragt er?
Wenn der Mensch dazu kommt, dass er den Zustand der Erde spürt, den niedrigen Zustand spürt, was mit ihm jetzt passiert, dass er zu der Eigenschaft des Himmels kommen möchte, um die Ähnlichkeit zu erlangen?
Die Verlangen in ihm, die erklärt, die Verlangen in ihm, die sind nach oben bestrebt, zum Ziel der Schöpfung.
Wie kann er eine Klärung machen, richtig, damit der Zustand der Niedrigkeit, der mit ihm passierte, dass man ihn von oben so ruft, aber nicht, dass man runterfällt und da unten bleibt im niedrigen Zustand?
Das hängt davon ab, inwieweit der Mensch versteht, von wo die Verlangen zu ihm kommen und wohin diese ausgerichtet sind.
Und wie kommt zu ihm dieses Verständnis, dass man ihn von oben ruft, obwohl er sich im Zustand der Niedrigkeit spürt?
Er fühlt das. Was überlegst du hier, Niv? Er versteht und fühlt, dass er sich jetzt in einem schlechten Zustand befindet, ganz unten. Und man richtet ihn aus, man will ihn heranziehen und ihn verbinden mit höheren Verlangen.
Ich frage, in der Praxis, der Mensch spürt sich oft im Zustand der Niedrigkeit und er schreibt den Zustand nicht dem Schöpfer zu, dass man ihn von oben ruft.
Das ist richtig.
Also was bestimmt dann, frage ich, so, dass der Mensch spürt, dass man ihn von oben ruft, dass er beginnt, nach oben aufzusteigen?
Soll er prüfen.
Worin? Steht geschrieben, unser hauptsächliches Verlangen oder Wille unserer heiligen Tora, uns zu einem hohen Zustand zu bringen, damit wir das Erfüllte machen können, Liebe der Nächsten wie dich selbst. Was heißt das?
Mit anderen Worten, das sagt das aus, dass wir die Ebene des Schöpfers erlangen müssen. Wir müssen die ganze Tora kennen, den Schöpfer erkennen, die Verbindung erfahren zwischen dem Menschen und dem Schöpfer. Und was wir in der Verbindung zwischen denen machen müssen, in der Vereinigung. Und welches Wesen wir selber erreichen. Wir müssen die ganze Tora nutzen. Und die ganze Rolle der Tora ist, den Menschen zu erheben bis zur Höhe des Schöpfers.
Uns dazu zu so einer Höhe zu bringen, damit das Gesagte erfüllen können, Liebe der Nächsten wie dich selbst.
Ja.
Man muss zuerst auf so eine hohe Stufe aufsteigen, damit wir ausführen können. Was heißt uns zu so einem Gipfel zu bringen, damit wir ausführen können, Liebe der Nächsten?
Dass wir das wollen, dass das sich realisiert in uns. Und das realisiert sich nicht. Niv.
Niv. Diese innere Trennung, Zwiespalt in dem Mensch, wo auf der einen Seite möchte er mit dem Schöpfer verschmolzen sein, auf der anderen Seite zur reichen Liebe der Nächsten wie dich selbst. Von was kommt das hervor?
Aus dem Menschen selbst.
Wenn man sagt, es gibt solche Gebote mit Zwort, ist es so wie im System. Es gibt solche Gebote zwischen dem Menschen und seinem Freund, zwischen dem Menschen und dem Schöpfer, ja?
Ich lerne das so, wie es geschrieben steht.
Aber er fragt ja hier, dass es unterschiedliche Gesetze zwischen dem Mensch und dem Gott gibt. Wie kann es denn sein, dass Liebe der Nächsten wie dich selbst, was eigentlich über die Gebote zwischen dem Menschen und seinem Nächsten sprechen, wie können sie denn auch das Gebot zwischen ihm und dem Schöpfer bedecken?
Ja, er will das sagen, dass alle Gebote, diese werden bedeckt in Bezug zum Menschen und dem Nächsten.
Warum gibt es dann denn Gebote zwischen dem Menschen und dem Schöpfer?
Das ist bis jetzt so. Und da wirst du sehen, dass sie auch genauso in die Gebote zwischen dem Menschen und dem Nächsten integriert sind.
Also erstmal, sagen wir mal, so lange, bis sie sich da einschließen, diese Zwiespalt in dem Mensch, wie kann man das lösen, dass er gewissermaßen so ein Widerspruch hat zwischen dem, dass er bedauern muss, dass er noch nicht zur Anhaftung mit dem Schöpfer gekommen ist und er hat noch das andere.
Das ist ein Problem im Menschen drin, dass er nicht sieht, dass das, was er macht in Bezug zu den Freunden, dass er das auch macht in Bezug zum Schöpfer.
Also wie kommt man denn zum Zustand, der Mensch bedauert, dass er nicht die Liebe zu den Freunden hat, genauso wie er bedauert, dass er nicht die Liebe zum Schöpfer hat?
Das hängt davon ab, inwieweit der Mensch will zu sein, in jedem Gebot, in der Anhaftung mit dem Schöpfer. Und dann muss er verstehen, denn ausgehend daraus, dass er sich befindet in Bezug zu den Freunden, genauso erlangt er auch diese Ebene der Wichtigkeit, wenn er sich zum Schöpfer bezieht. Wenn er sich zum Freund genauso bezieht wie zum Schöpfer, dann befindet er sich bereits in der Anhaftung.
Also das ist ein gewünschter Zustand, wo er genauso den Schöpfer behandelt wie den Freund oder den Freund so wie den Schöpfer?
Ja.
Sagen wir mal, jetzt in dem Mensch irgendein Bedauern erwacht, dass er mit dem Schöpfer nicht verschmolzen ist?
Ja.
Und dann, wie beginnt er, diese zwei Dinge zu verbinden, dass er bedauert, dass er mit dem Schöpfer nicht verschmolzen ist, auch damit, dass er bedauert, dass in ihm keine Liebe zu den Freunden vorhanden ist.
Er befindet sich die ganze Zeit in der Ähnlichkeit der Form. Seine Form in Bezug zu den Freunden und seine Form in Bezug zu dem Schöpfer. Und in den Freunden fühlt er keine weniger Wichtigkeit als im Schöpfer.
Das ist der Zustand, zu dem er kommen möchte. Aber in der Praxis, er sieht einen Unterschied. Als ob er bedauert, dass er vom Schöpfer entfernt ist, nicht mit ihm verschmolzen ist.
Soll er das aufteilen in 620 Stufen? Und so soll er das berechnen, dass er muss dann aufsteigen in der Wichtigkeit, liebe den Nächsten wie dich selbst und liebe den Schöpfer mit dem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Existenz.
Also ganzen praktisch, Wesen. Was muss er innerhalb sich selbst tun? Zum Beispiel verlangen es erwacht, dass er mit dem Schöpfer nicht verschmolzen ist, also muss er sagen, nein?
Er muss sagen sich selbst, dass genauso wie ich jetzt höre, bezüglich dessen, dass es ist wichtig für mich in der Verschmelzung, der Anhaftung mit dem Freund zu sein. Und durch die Anhaftung mit dem Freund kann ich zur Anhaftung mit dem Schöpfer gelangen. Und dann bitte ich, dass jetzt ich eine zweite Stufe habe in der Verbindung mit den Freunden.
Was macht man mit diesem Unterschied, diese Differenz, dem Gefühl zu bedauern, dass man mit dem Schöpfer nicht verschmolzen ist. Man spürt das innerhalb der Empfindung. Und der Gedanke, dass er nicht die Liebe zu den Freunden hat. Er hat das gehört.
Er hat das gehört, also
ja,
ausgezeichnet.
Und? Wunderbar.
Was man machen muss.
Genau.
Man muss sich zum Freund beziehen, genauso wie du dich zum Schöpfer beziehst.
Ohren. Rav, was betrifft, tue dem Freund nicht an, was dir verhasst ist.
Ja.
Oft sehe ich, ich mache oder ich tue dem Freund an, was mir verhasst ist, aber ich achte nur danach darauf.
Aber trotzdem, das bringt dir etwas bei. Du lernst was daraus.
Wie verstärkt man die Empfindung, die Sensibilität dazu vorher?
Das ist nicht möglich. Nur dank dessen, dass du etwas durchlebst, kannst du dann fühlen, was du gemacht hast in Bezug zu dem, was du machen solltest. Deswegen Auf- und Abstiege, deswegen Auf- und Abstiege. Ja.
Okay, danke. Frage. Wie die Liebe zum Nächsten verpflichtet, den Mensch aufzusteigen über dem Verstand?
Ich kann das jetzt nicht sagen. Aber es scheint mir, dass ihr euch das vorstellen könnt, dass wenn ihr zur Liebe zu den Freunden kommen müsst, auf der ersten Stufe, dann müsst ihr bereits
Gedanke, Raff.
Rami.
Dieser Fremde, der nichts hat, der kommt zu Hillel und sagt, mache in mir so eine Veränderung, führe mich in die Wahrheit ein, damit ich nachher lernen kann. Also was muss der Hörer denn tun, wenn zu ihm jemand kommt und bittet, dass man ihm beibringt? Was ist diese Veränderung, die in ihm passieren muss?
Das muss ihn erheben auf die Ebene, wenn er versteht.
Diese Bedingung, sonst kann er gar nicht lernen.
Ansonsten wird es wegfließen.
Aber wie kann ein Fremder wissen, dass er übertreten muss und danach lernen?
Giul, dieses Beibringen, Giur, das ist nicht einfach jemandem was beibringen, sondern das ist das, dass der Fremde versteht, über was die Tora spricht, über Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was es heißt, die Liebe zu sich selbst, all diese Sachen, über was die Tora spricht. Sie spricht nur über den Aufstieg eines Menschen auf die Stufe des Schöpfers, schrittweise, also wenigstens auf die erste Stufe.
Wie hängt die Antwort von Hillel zusammen mit dem, wo er sagt, mache, tu dem anderen nicht an, was dir verhasst ist, und diesem Fremden, der darum gebetet hat, dass man ihm beibringt? Was ist der Unterschied?
Er hat ihm einen vollkommenen Ratschlag gegeben.
Was ist, welche Bitte muss da vollkommen denn sein?
Dass, wenn dieser Fremde zu der Realisierung der Bedingung kommt, mach dem Nächsten nicht das, was dir verhasst ist, damit fängt an, Liebe. Igel.
Rav, der Mensch, ja, also ist gewohnt, sich zu rechtfertigen. Er sieht, er ist in Ordnung, aber draußen sind alle nicht in Ordnung.
Ja.
Also tue dem Nächsten nicht an, was dir verhasst ist. Muss man da irgendwie ihn rechtfertigen oder sich kümmern?
Was kann man hier noch hinzufügen?
Na, ich weiß, ich rechtfertige mich ja. Ich sehe meine Mängel gar nicht.
So musst du dich auch zu deinen Freunden beziehen.
Also diese Fremde, der zur Korrektur kommen möchte, er muss so eine Art beginnen, also er muss nicht von seiner Stufe zurückfallen.
Er muss alle seine Verlangen korrigieren, mit denen er gekommen ist, für das Geben zum Nächsten.
Und es hängt von der Form der Beziehung.
Which you hate, wiederholung. You don't do to your friend. So what is the difference here, what Hillel is trying to tell in this, this?
Was ist der Unterschied, was der Hillel hier versucht zu sagen, wenn er sagte, du musst übergehen von tue dem anderen was nicht an, was dir verhasst ist, und zu der Liebe zum Nächsten wie dich selbst. Wie passiert dann dieser Zusatz oder dieser Übergang?
Das ist eine Zugabe in den Kelim. Zusätzliche Kelim, die du bekommst, damit du kommst von der Eigenliebe zum Hass zu dir selber und zur nächsten Liebe dann. Darin liegt der ganze Unterschied, den wir fühlen müssen. In Bezug zu des Klis des Menschen selbst. Im
durchmachen, durchgehen.
Es scheint so, dass bei uns ist es so, wir lieben die Freunde oder wir lieben die nicht, denken nicht über die nach. Wie können wir diese Feinfühligkeit vergrößern, dass wir fähig sind, dieses zu machen?
Das macht der Schöpfer. Das macht der Schöpfer. Er erhebt uns auf die Stufen der Verbindung und der Liebe, dafür
Verstand. Und wir haben gestern einen Artikel gelesen, dieser hieß über den Verstand, Artikel von Rabash, und dort schreibt er, dass der Mensch, der muss den Freund sehen im Inneren des Verstandes, und dass diese alles realisieren, was die Lehrer sagen, dass wir das realisieren in den Handlungen, die handeln für den Schöpfer. Und das muss man alles im Verstand sehen. Wenn er das nicht so machen kann, dann muss er das über den Verstand machen. Das heißt, er muss über den Verstand dann annehmen, dass das so ist. Und ich wollte fragen, was ist das über den Verstand jetzt hier bei uns, wenn wir uns vorbereiten zum Kongress? Das ist unser Thema. Was für uns heißt, bedeutet diese Arbeit über den Verstand?
Über den Verstand. Das ist eine sehr schwierige Sache. Harte. Und nur mit Hilfe des Schöpfers kann der Mensch dazu kommen. Über den Verstand sagt er aus, dass du jeden Freund nimmst oder akzeptierst, als ob er im Gmar Tikkun, in der vollkommenen Korrektur bereits ist, und kann überhaupt nicht von seinem Zustand abkommen. Das ist alles. Was möchtest du wissen noch, Nif?
Wie können wir herbeiführen die Gefühle, dass man sich befindet in der Korrektur, damit es nicht so flach abflacht? da bis ich mich fühle in der Korrektur und die Freunde auch.
Ich prüfe mich die ganze Zeit, wie sieht der Freund in meinen Augen aus und wie bin ich von seinen Handlungen beeindruckt, über meinem Verstand. Und so setze ich fort.
Was heißt ein Eindruck durch die Handlungen der Freunde zu bekommen? Und das über meinen Verstand.
Dass er in allen Recht hat.
Die Frage ist, wenn ich das annehme mit geschlossenen Augen, oder muss ich das einfach irgendwie so erfühlen, dass er in allem Recht hat?
Du musst auch in deine Empfindung annehmen.
Das heißt, ich habe keine Macht über meinen Gefühlen.
Mit Hilfe der Übungen, du verpflichtest dich auch in der Empfindung dazu zu kommen.
Also bei der Vorbereitung des Kongresses, wir wollen uns vorbereiten in verschiedenen Übungen, dass wir es wirklich empfinden, dass der Freund in allem Recht hat.
Ja.
Welche Übungen können wir heute durchführen, sagen wir mal, während dieser 2 Wochen vor dem Kongress?
Diese 2 Wochen, die wir haben, empfehle ich, in den Zehnern diese Übungen zu machen. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Sagen wir mal einmal, zweimal pro Woche macht man so eine Übung in der ganzen Gruppe von uns. Und dann, man soll schauen, wie ihr alle Freunde mit offenem Herzen aufnimmt oder auch mit verschiedenen Zweifeln und Problemen. Ja, gut.
Kann man präzisieren die Übung im Zehner, in den Gruppen? Welche Übungen?
Zum Beispiel, die Übungen in den Zehnern sind uns klar. Aber die Übung der Gruppe bedeutet in der ganzen Gruppe, sagen wir mal, Petach Tikva.
Also zum Beispiel Yeshiva Traverim, wenn wir die Übung durchführen, die wir dann nächstes für dich selbst.
Ja.
Vielleicht haben Freunde noch irgendwelche Eindrücke und Fragen diesbezüglich.
Wir müssen versuchen, uns so zu sehen, dass wir wirklich in einem Kli sind.
Bezüglich dieses Themas, wenn ich einen Freund hätte, dann könnte ich zu ihm gehen mit geschlossenen Augen. Aber ich habe viele Freunde, einige Freunde, und ich sehe nicht, wie die sich miteinander verbinden. Jeder hat seine Meinung, seinen Weg, und ich nehme alle an wie Große, aber die sind nicht präsent, wie eins. Wie kann man da herantreten mit geschlossenen Augen?
Sagen wir mal, wenn sie auf verschiedenen Ländern wohnen würden, und dann könntest du sie sich gemeinsam oder zusammen vorstellen?
Warum? Nach Ufern? Es kann sein, dass es gibt viele Charaktere, viele Unterschiede, viele Wahrnehmungen. Und jeder Freund ist die ganze Welt. Wie kann man das in eins, alle zusammen verbinden, all diese verschiedenen Charaktere?
Ich weiß nicht. Man muss eine Übung machen. Üben.
In Bezug über den Verstand. Wir arbeiten jetzt im Zehner. Nicht mit einem Freund. Wenn wir jetzt vor dem Kongress die Arbeit im Zehner durchführen wollen und alle Freunde annehmen wollen, wie kann man die annehmen? Man muss alle Freunde einschließen in diese Handlung der Vorbereitung des Kongresses. Wie kann man die alle in diese Handlung einschließen, dass sie alle werden wie eins und ich die beobachten kann diesbezüglich?
Also such solche Artikel aus von Rabash, von Baal Sulam, auch aus den Psalmen, Tehilim. Und schicke dieses Material, sagen wir mal, an alle zu, um jetzt nicht die Klärung zu beginnen. Und dann wirst du sehen, inwiefern sie kommen, zumindest zu, also aus dem Material heraus, was du zugeschickt hast, wo sie nachher dann